Die Woche war geil. Die Woche ist immer geil. Noch geil.
Okay. Willst du mal ein dirty Geheimnis aus der Finanzhaus-Vergangenheit? So Geschichten aus dem Finanzhaus-Garten?
Weißt du, was Meta macht ab nächstem Jahr?
Worum geht's in diesem Hedgefonds, den man tatsächlich sogar in Europa kaufen kann?
Ich glaube, dass die scheiß viel arbeiten. Irgendwie hätte ich trotzdem Lust, das mal für eine Legislaturperiode zu machen.
Marktgeflüster.
Herzlich willkommen zur neuesten, frischesten, besten Marktgeflüster-Folge, die wir bisher produziert haben, nämlich die Nummer 81. Herzlich willkommen, Holger. Ich hoffe, ich habe die Latte nicht zu hoch angesetzt.
Die Latte ist so hoch angesetzt, die wir produzieren werden. Das heißt, alles, was ab jetzt kommt, ist alles scheiße. Heute ist der unschlagbare Höhepunkt von allem.
Sehr gut, sehr gut. Darauf freue ich mich. Wir sind so gut vorbereitet wie nie zuvor. Und dann starten wir rein, würde ich sagen.
Darf ich direkt beginnen mit dem, was im Skript an allererster Stelle steht?
Sehr gut, natürlich.
Für alle Zuhörer, hier steht Holger gehässige Frage. Das habe nicht ich geschrieben. Das heißt, irgendjemand antizipiert da bereits, dass es zu einer gehässigen Frage kommt. Nee, ich hab mitbekommen, Thomas, du bist jetzt Mitglied der Jungen Union. Habe ich das richtig gesehen?
Das ist tatsächlich falsch, aber ich freue mich auf deine Frage.
Ja, genau, die war die Frage. Du bist Mitglied
bist
der Jungen
Union? Junge? Nein, bin ich nicht.
Ich mit irgendwas Jung und CDU und das ist doch eigentlich das, oder?
Genau, ja. Eigentlich, sagen wir es mal so, ich bin Markus auf den Leim gegangen. Sagen wir es, wie es ist. Er ist ja politisch interessierter und aktiver als ich und hat mich zu einer Veranstaltung mitgenommen, der jungen Gruppe heißt das. Das sind Abgeordnete, nicht wie man denken würde, also jung ist für mich so bis 20 Maximum. Da dürfen Leute mitmachen bis 40. Abgeordnete der CDU, das ist die junge Gruppe und die haben eingeladen. Und Markus hat mir versichert, dass es hier keine Fotos geben wird, dass es einfach ein informeller Austausch ist im Bundestag. Einfach mal ein bisschen quatschen und was trinken und einfach mal so hören. Und daraufhin wurden Fotos gemacht. Und die haben dann zirkuliert, woraufhin, was dir natürlich nicht entgangen ist, trotz dass ich mich in letzter Reihe versteckt habe.
Ich hab das ja ehrlich gesagt gar nicht von dir gesehen, sondern ich glaube, der liebe Herr Röhl hat es gepostet. Ja. Und dann habe ich gesehen, hier, okay, junge Gruppe Bundestag und ganz viele Finfluencer waren eingeladen. Der Christian Röhl, der Saidi von Finanztipp. Und wen sehe ich da ganz im Hintergrund? Wen sehe ich da ganz im Hintergrund? Den Markus. Und wer ist direkt neben Markus, ganz, ganz klein in Dunkel, so fast versteckend? Den kenne ich doch. Das ist doch der Thomas.
Genau, ja. Ich wurde auch reingetaggt, fairerweise. Ja, also jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie für verstecken würde oder sowas, aber es war halt tatsächlich so, ja, komm doch mal mit, eine nice Abendveranstaltung. Und dann, gut, also ich hätte natürlich auch nicht mit aus Foto, ich habe auch kein Problem damit, wir haben uns jetzt nicht mit der AfD getroffen oder so. Alles in Ordnung, aber wir versuchen natürlich so unpolitisch, oder sagen wir so.
War das jetzt ein Seitenkommentar, dass ich ein blaues Oberteil anhab?
Nein, ausnahmsweise nicht.
Ausnahmsweise nicht, gut.
Auf deine blauen Herzen bezogen habe ich mich noch nicht. Nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, anyways, war auf jeden Fall interessant. Wir waren um 22 Uhr, waren wir noch oben in der Bundestagskuppel drin und so. Normalerweise, meine Frau versucht gerade erfolglos dort Besuchstermine zu finden mit französischem Besuch, den wir kriegen. Ich fühle mich geehrt, dass ich da einfach so kann. Ja, aber war schön, also war jetzt mal ohne Häme und Ketze und so weiter, war interessant. Und ich finde es ja immer großartig, muss ich dazu sagen, jedes Mal, wenn ich Christian Röhl treffe, bin ich mehr Fan von ihm. Weiß nicht warum, aber irgendwie, der bringt Sachen so gut rüber. Ja, er ist geil, er macht Gutes. Ich finde, man sollte ihm den Titel Cheflobbyist der deutschen Privatanleger oder ich hätte gesagt, der finanziellen Selbstentscheider geben. Also er hat auf jeden Fall ein gutes Auftreten und ich finde, er bringt die Sachen gut rüber, ja. Er wird auch aufgenommen. Und mich gucken dann die Politiker und sagen, hey, was soll man besser machen? Und ich gucke die so an, kennt ihr einen Co-Pilot? so nach dem Motto, ich habe keinen Plan, ich bin komplett unvorbereitet. Ich habe gerade die ganze Woche durchgehasselt und Markus schleift mich da auf so einen Sektempfang. Aber naja, anyways.
Mich hat das gewundert, ich dachte, in die Kuppel kommst du auch als normaler Mensch.
Ja, kommst du als normaler Mensch, da muss ich vorher anmelden und dies und das, ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Also ich war mal in dieser Kuppel und ich glaube, ich bin da so einfach so random in Berlin gewesen.
Vor wie vielen Jahrzehnten reden wir denn?
Bundestag. Ja, 15 Jahre.
Genau, siehst du. Das Ding ist, nämlich scheinbar haben die Regeln sich richtig verschärft. Das haben die uns auch erzählt, haben gesagt, seit es da gab es irgendwie Zwischenfälle, dass irgendwelche AfD-Abgeordneten irgendwelche Raudis mit in die Kuppel reingenommen hätten und so. Und seitdem wird der Bundestag stärker überwacht. Also selbst die Abgeordneten dürfen da nicht mehr jeden mitschleifen und muss vorher anmelden und so. War schon ein krasser Sicherheitscheck. Ich war dann auch nicht auf der Liste gewesen. Und dann musste ich also durch dieses so eine Doppelschleusentür und dann musste erstmal dein Perso abgeben und bis von der Stasi befreit. Nee, das nicht, aber so in der Richtung. Und ich war nicht auf der Liste. Und dann war direkt Alarm. Da mussten alle in alle möglichen Richtungen rennen und irgendwelche Listen besorgen und Sondergenehmigungen und dies und das. Okay, ich übertreibe jetzt gerade.
Ja, du hast auch so einen Bart, das sieht ja gefährlich aus dann.
Stimmt, ja. Ich hatte auch einen sehr, sehr breiten Gürtel.
Bitte keine Witze über die Stasi. Wir treffen ja bald Gregor Gysi. Da sollten wir ein bisschen Rücksicht nehmen.
Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich wollte noch einen anderen blöden Kommentar machen. Ja, das war mir, stimmt, das ist ein relativ guter Punkt, weil was man wenig in Deutschland sieht im Bundestag, ist, dass irgendwelche Aktivisten quasi, also vielleicht sehe ich auch zu wenig Bundestagsreden mittlerweile, früher habe ich alle auf Phoenix angeschaut, dass irgendwelche Aktivisten die Politiker bedrängen oder dergleichen. In den USA ist es ja durchaus jetzt schon vor dem 6. November, Januar, glaube ich, damals, durchaus oftmals vorgekommen. Also gibt es irgendwie so eine Szene, ging es damals um den einen neuen Verfassungsrichter, dass der eine Senator wurde dann im Aufzug sogar überfallen von Aktivisten, die dann im Aufzug auf ihn eingeredet haben, er darf auf keinen Fall jetzt abstimmen. Also das stimmt, aber in Deutschland kenne ich das gar nicht.
Ja, wir sind halt ein zivilisiertes Volk. Also ich habe ein paar Jahre in Frankreich gewohnt, da sind die Sachen ein bisschen anders. Also
ja gut, Frankreich brennt ja sofort die Pariser Vorort, wenn irgendwie die Rente soll um einen Monat erhöhen.
Ja, oder ein CEO wird entführt. Wenn die Sachen nicht passen so, in Deutschland wird dann gestreikt und die arbeiten da gehen. In Frankreich wird der CEO gleich entführt und in sein Büro eingesperrt. Ja, wir sind schon sehr diszipliniert in Deutschland. Übrigens, auch interessant, viele Anekdoten kennengelernt, aber wenn du in diesem Reichstag oder da in dieser Kuppel drin bist, kannst du ja runtergucken aufs Parlament und da war wirklich bis 22 Uhr waren da noch Sitzungen gewesen und da sind solche Vorhänge quasi, werden da so runtergezogen und Markus hat mir erklärt, es lag daran, dass früher, dass du von oben kannst du quasi runtergucken und kannst dann mit einem schönen Teleobjektiv auch schauen, was so die Abgeordneten auf ihrem Handy machen. Und da gab es scheinbar so diese unausgesprochene Absprache, dass Journalisten nicht solche Bilder veröffentlichen, was Abgeordnete auf ihren Handys machen und privat. Und scheinbar hat dann einer diese Regel mal gebrochen und hat von unserem vor kurzem verstorbenen ehemaligen Finanzminister Schäuble ein Bild gemacht, wie er gerade Sudoku spielt. Und das war dann so ein Tabubruch. Und seitdem werden dann jetzt die Vorhänge zugezogen, sodass du von oben nicht mehr auf die Parlamentsdesks schauen kannst. Genau.
Weißt du, in anderen Parlamenten ist immer ein Skandal, weil die Abgeordneten irgendwie Pornos schauen während der Sitzung und bei uns ist es ein Skandal, spielst Doku. Das ist ja schon heftig. Das Witzige ist doch, wenn die da nachts immer drin sitzen, dann ist doch der Bundestag eigentlich gar nicht mehr beschlussfähig, glaube ich, oder? Das heißt, eine einzige Person könnte das ja dann massiv stören, indem sie sagt, hey, lass mal Beschlussfähigkeit feststellen. Ich glaube, das gab es auch schon mal in der Geschichte. Ich weiß bloß mal, welche Partei das war. Da gab es irgendwie schon mal so ein Mini-Skandal, wie dann waren die so böse und haben dann die Beschlussfähigkeit feststellen lassen und da mussten alle eingehen. Das ist schon ein bisschen länger her. In den USA geht das ja auch.
Ja, aber ich bin aber cool. Du kennst ja mit Politik besser aus, ich nicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr bereichernd, mal kennenzulernen, wie so die Arbeit ist. Und ganz im Ernst, ich würde ungern, du hast ja schon mal gesagt, aber ich bin jetzt mit dir einer Meinung, ich wäre ungern Bundestagsabgeordneter. Was du da für Social-Events machen musst, nonstop, da musst du dich an einem Abend mit Finfluencern treffen, wie hier mit mir oder Finanztipp oder sowas. Und dann später, dann gab es einige, die mussten dann noch auf irgendwelche Landessitzungen und danach sind sie noch auf Karnevalsveranstaltungen gegangen von anderen Abgeordneten, die organisieren und hosten mussten.
Ja.
Also, boah. Und dann haben sie erzählt, wie sie in die ganzen freiwilligen Engagementvereine da, Freiwillige Feuerwehr und was weiß ich, rumhängen müssen und an irgendwelchen Sitzungen teilnehmen, um Gesicht zu zeigen, wo ich mir denke, boah.
Das ist schon alles nervig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sie scheiß viel arbeiten. Ich hätte aber trotzdem, irgendwie hätte ich trotzdem Lust, das mal für eine Legislaturperiode zu machen. Also Aufruf da draußen, wenn sich irgendeine Partei, am liebsten immer die Tierschutzpartei, sich bereit erklären würde, mich als Kandidaten aufzustellen, kontaktiert mich einfach. Können wir über alles reden. Ich trage auch alles mit. Ich bin links, libertär, keine Ahnung, mir ist alles egal. Ich mache alles mit. Hauptsache, setz mich da mal für 4 Jahre rein.
So wie Sonneborn. Er stimmt immer abwechselnd mit Ja und mit Nein ab.
Finde ich gut.
Okay, ja, ich kann, also da bist du leider gerade mit dem falschen Podcast-Partner im Gespräch. Ich kann da für dich nichts tun, aber vielleicht
sprichst du einfach mal. Ich werde mit Markus da mal sprechen.
Genau, sprech einfach mal mit Markus. Vielleicht kann er dir da was einrichten.
Ja, also ich bin für jede seriöse Partei zu haben, außer natürlich die FDP.
Hier schon mein Wort, dass wir für dich werben werden. Also wenn du wirklich hier auf Plakaten sein solltest, dann unterstützen wir das natürlich.
Weißt du, noch
eine bessere Idee. Gegen einen kleinen Gegenzug, sobald du natürlich einmal im Parlament sitzt, ne, das ist ja klar, dass wir uns dann häufiger treffen, logisch.
Dass wir uns halt gemeinsam über Gesetze unterhalten, weißt du? Eigentlich
auf Kaviar-Toast.
Ich müsste mich mit Trade Republic dann kurz schließen, die ja gerne so politische Events wie Demonstrationen für Werbung benutzen, indem einfach meine ganzen politischen Events nur Trade Republic Werbungen sind. Ich rede eigentlich nur über Trade Republic und habe dann im Bundestag auch so ein Trade Republic Ding an und
das wäre geil.
Das wäre eigentlich geil.
Und dann stellst du dich vorne hin und redest und legst dann, weißt du, machst erstmal so deine Taschen leer, so Porsche Schlüssel und das und das und dann halt auch die Spiegelkarte.
Das ist diese neue
genau. Da? Der Schminkspiegel mit Bezahlfunktionen, hat mal jemand gesagt und ich fand es sehr lustig.
Ja,
gut.
Warum nicht?
So, das gibt wieder Ärger. Das gibt wieder richtig Ärger hier.
Meinst du?
Ja, ich glaube, ja. Aber darauf legen wir es an in diesem Podcast. Also manche Leute haben es nicht verstanden. Ich wurde an der einen oder anderen Stelle mal auf Bemerkungen angesprochen. Du weißt, worauf ich ihn abzähle. Ich würde es allerdings nicht zu konkret werden lassen, die hier in diesem Podcast fallen. Vielleicht machen wir nochmal so einen kleinen extra Disclaimer. Wir sind hier kein seriöser Podcast. Wir machen Scherze über alles und jeden, egal ob Freund, Feind, Partner oder sonst was. Das vielleicht nochmal als kleiner Disclaimer.
Ja, nur die Witze über Markus, die sind eigentlich ernst gemeint. Aber ja, alle anderen, unterschreibe ich so, wie du das wunderschön gesagt hast, lieber Thomas.
Schön.
Ich habe für dich noch eine ganz kurze Frage.
Ja, bitte.
Was weißt du, was eine weiße Diät ist?
Eine weiße Diät? Mhm. Weiß nicht, wenn du deiner Nasenscheidewand ein bisschen Pause gönnst, dass sie wieder sich
stimmt herstellen kann. Stimmt eigentlich. Good point. Ich bin gerade auf weißer Diät.
Okay.
Das heißt, ich darf nur weiße Sachen essen.
Ach jetzt so,
sag mir Gegenteil. Mal bitte, was ich essen kann. Ich darf nur weiße Sachen essen.
Pures Mehl, Milch trinken, Weißbrötchen, Käse. Du bist laktoseintolerant? Scheiße, das wird schwierig. Dann schon mal kein Käse, keine Butter. Ich weiß nicht, was ist denn weiße, also warum macht man sowas?
Weil ich mir, ich hatte die tolle Idee, hey, lass doch mal, weil du bist ja hier eine öffentliche Persönlichkeit jetzt in dem Podcast, lass doch mal deine Zähne aufhellen. Also war ich beim Bleachen beim Zahnarzt, was übrigens irgendwie 800 € oder so kostet mittlerweile. Und muss gestehen, mein Ratschlag an alle Leute da draußen, die über sowas nachdenken, tut's nicht. Es waren die Schmerzen meines Lebens. Es waren
das ist jetzt mal interessant.
Was?
Das ist jetzt mal interessant. Warum? Also wie lange hat so eine Session gedauert?
Ungefähr so 1,5 Stunden. Aber die tatsächliche Session, wo das Zeug dann an deinen Zähnen dran ist, waren 50 Minuten.
Okay, interessant. Weil ich habe das auch mal gemacht. Vor der Hochzeit haben wir haben eine Freundin, die ist Zahnärztin. Und die hat dann zu meiner Frau und mir damals gesagt, hey, wollte ich nicht die Zähne? Oder weiß nicht, ob meine Frau die, der, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich auf einmal bei ihr in der Praxis wiedergefunden, so einen Abdruck am Machen. Und ich musste jeden Abend so eine Gebiss, so so Plastikdinger in den Mund und da so ein Zeug reinmachen. Das klebt dann so an den Zähnen und hat auch einen furchtbar chemischen Geschmack. So über, keine Ahnung, 2-3 Wochen hinweg. Ich habe es tatsächlich nicht durchgezogen. Sie hat auch gesagt, versuch keinen Kaffee mehr zu trinken oder wenn du Kaffee trinkst, dann mit Strohhalm, dass es gleich in den Rachen geht und nicht erst durch den Mund. Kann ich dir mal als Tipp geben. Aber ja, ich habe so, der Effekt war, schmerzhaft war es nicht, also so ein bisschen. Also danach habe ich das Gefühl gehabt, die Zähne waren so ein bisschen spröde. Also so, wenn du so kalt trinkst oder heiß isst. Also ich würde es nicht mehr empfehlen.
Vielleicht muss ich das mal probieren, was du da gemacht hast, wenn das weniger schmerzhaft war. Also mir haben sie das Wasserstoffperoxid, H2O2, wenn ich mich richtig entsinne, an der Schule, auf die Zähne geschmiert und dann nach 10 Minuten fängt es so leicht zum Ziehen an. Und die Dame meinte dann noch so zum Spaß zu mir, spüren Sie schon was? Und ich so, ja, ja, das zieht so leicht. Und ich so, ja, ja, das wird noch viel schlimmer.
Geil.
Und dann wurde es viel schlimmer. Das will man hören. Die ganze Nacht, das ganze Kiefer wehgetan.
Aber warum machst du das einfach nur so? Ach so, weil du Öffentlichkeit und so.
Das neue Robert Geis Lächeln wollte ich haben.
Also. Das neue Ding ist, das hat Arno mir gezeigt, das sind so diese amerikanischen Lächeln, ist ganz krass, also super viele so in Dubai und so machen das. Die lassen sich die Zähne komplett wegmachen, also die werden dann so angespitzt, weißt du, so komplett abgeschliffen, wie so Vampirzähne. Und da kommen dann so Keramik, wird dann einfach draufgeklebt. Und dadurch hast du halt perfekt gerade Zähne, brauchst nachts kein Licht mehr, musst nur den Mund aufmachen, dann leuchtet's. Also wirklich ja, geil. 1A. Finde ich ganz, ganz schlimm.
Muss ich mal nach Dubai gehen.
Ja.
Naja, jedenfalls weiße Diät. Ich darf nur weiße Sachen essen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weißbrot und ich gehe jetzt nach diesem Podcast, werde ich direkt zu McDonald's gehen und mir 20 Chicken McNuggets holen, weil die sind auch weiß.
Das ist eine gute Idee, ja. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Suppe und Strohhalm. Aber naja.
Ja, Suppe und Strohhalm. Ja. Let's go. Alles für den Podcast hier.
Genau. Ja, gut. Thomas. Das ist übrigens kein Product Placement für Zahnbleaching. Ne? Es gibt nämlich zwei bekannte Influencer, die ich richtig gut finde im Survival-Bereich. Echt? Ja, die haben einen riesen Shitstorm gekriegt und ich fand die Aktion auch ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Die sind in die Türkei nach Istanbul und wollten dort den Bosporus durchschwimmen. Mhm. Und dann war das Video so, wir durchqueren Europa nach Asien schwimmen. Das haben sie genau 20 Minuten durchgehalten und wurden dann wieder aus dem Wasser rausgeholt, weil war zu kalt. Surprise, surprise, hatten noch kein Neopren. Und danach sind sie in eine Haartransplantationsklinik in Istanbul gegangen und da gingen dann 2/3 des Videos drum. Und halt echte übelste Product Placement für Männer, die sich halt Haare transplantieren wollen. Wo ich mir dachte so, krass, also ihr macht Survival-Content, richtig geil, weißt du. Aber dann so Leute, also zu so einer Intervention zu bewegen, ja, keine Ahnung, fand ich, hatte so ein Geschmäckle. Von daher, wir rufen keine Leute dazu aus, ihre Zähne bleachen zu lassen. Ich habe es, by the way, auch abgebrochen.
Und jetzt sollte die Werbung von Dr. Smile kommen, oder wie dieses Ding
ja, heißt, das was cool, ich ja.
auf YouTube kriege.
Die Wochenhighlights.
Nee, aber wir müssen jetzt mal mit Finanzsachen anfangen. Wir haben jetzt, ja, glaube ich, schon 17 Minuten oder so verbraucht und ich sehe schon die ersten Kommentare. Ey, die labern wirklich nur einen Scheiß, bevor es richtig losgeht. Thomas, magst du ein kurzes Update geben? Ich habe gehört, du verwaltest mittlerweile 2 Milliarden Euro, oder? Nach nur einer Woche.
Ja, ja, genau. Ich bin zum größten Vermögensverwalter Deutschlands geworden. Nein, wir haben eine neue Metrik erfunden, eben bei der Mittagspause. Wir haben uns nämlich mal vor unserem Partner geben lassen, wie viel jetzt im Copilot getrackt wird. Und es sind tatsächlich 1,9 Milliarden derzeit. Tatsächlich würde ich die Zahl ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da auch die manuellen Eingaben drin sind. Das heißt, du kannst einfach manuell eingeben, 100 Millionen Portfolio, bam, dann wäre diese Zahl quasi mit drin. Aber wir können, deswegen wollen wir das gerne splitten in verifizierte Import aus Depots und so weiter und die manuellen Eingaben rauslassen. Aber naja, 1,9 Milliarden ist ja schon mal nicht schlecht. Und wir nennen das nicht Asset Under Management, so wie jeder. Jeder managt ja irgendwie Asset. Wir machen es AUT, Asset Under Tracking.
Under Tracking?
Ist geil, oder?
Okay. Neue Kennzahl. Finde ich gut, Asset Under Tracking. Aber damit bist du ja eigentlich jetzt diese 2 Wochen, die du da hast, bist du ja schon nicht der Größte, aber hast du schon massiv Volumen gewonnen. Weil ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele, weiß ja gar nicht, wer der Größte ist. Finanzguru oder Parkett?
Finanzguru.
Es gibt ja ein paar kleinere, die haben irgendwie so 5-6 Milliarden, die hast du jetzt eigentlich relativ schnell eingeholt.
Ja, die überholen wir noch, die 5-6 Milliarden. Nee, nein, Spaß. Also, ja, keine Ahnung. Also, möglich, ja. Es gab ja schon gehässliche Kommentare auf LinkedIn, aber hey, gehen wir nicht weiter drauf ein.
auf LinkedIn. Da habe ich ehrlich gesagt, da musst du eher mal verfolgen, was der liebe Herr vom Doppelgänger-Podcast postet. Da gibt es nämlich einen Skandal auf LinkedIn.
Auf LinkedIn gibt es einen Skandal von Pip Klöckner, oder was?
Nee, aber er befeuert den mit. Das finde ich ziemlich lustig. Nee, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht verfolgt. Es gibt irgendwie so eine LinkedIn-Influencerin und es gibt so ein Magazin, das wirft er vor, die hätte die ganzen Follower gekauft. Und der Pip hat sich dann irgendwie selber Daten angeschaut dazu und bestätigt das so halb. Und ich krieg's bloß immer eingespielt im Feed.
Dass sie gekauft wurden?
Ja, das ist von irgendeiner, einer von diesen, wie heißen diese Dinger, wo so wenig Geld zahlen und sich Unternehmensberater nennen, obwohl sie eigentlich nicht zwangsläufig welche sind.
Die so wenig Geld zahlen? Seit wann
zahlen KPMG, Deloitte und
Co. Ach so, Auditor.
Ja, Auditor, Entschuldigung. Consultant? Ich habe das Wort. Unternehmensberater, die wenig Geld zahlen, aber und vielleicht, wenn die Leute da draußen
zuhören von diesen Firmen. So, als Gehalt wenig zahlen, okay. Ich dachte,
ja, die zahlen voll wenig. Also ja, zumindest genau, die Einstiegsgehälter, die ich kenne, sind echt krass.
Ja, kommt drauf an, mit was du vergleichst, aber ja. Mit Krankenpfleger verglichen ist schon okay, aber mit einem Banker vielleicht nicht. Bildungsgrundlage.
Auch mit einem normalen Industriejob. Aber gut.
Ja, stimmt. Okay, und was mit denen? Die zahlen voll wenig. Und was ist mit den Auditern?
Die haben irgendwie, ich glaube, Deloitte war es, hat so eine Influencerin fest angestellt. Das nennt sich Corporate Influencer. Ist sowas, was vielleicht Jan auch irgendwann mal macht. Und die hätte angeblich irgendwelche Follower oder Interaktionen gekauft. Yeah. Und da geht die Diskussion, ich habe das, wie gesagt, nicht so ganz mitverfolgt. Ich sehe bloß immer die Sachen von Pip und die lese ich dann.
Und Pip hat sich die Zahlen angeguckt und gesagt, es ist fake und jetzt gibt's Shitstorm.
Nee, ich glaube, er sieht das auch so, dass da irgendwie irgendwas nicht mit rechten Mitteln zugegangen ist. Wobei, dieses Follower-Kaufen machen doch so Influencer häufiger, oder?
Ja.
Also halt aus dieser
Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben nicht Follower gekauft. Wir nur. Willst du mal ein dirty Geheimnis aus der Finanzhofs-Vergangenheit? So Geschichten aus dem Finanzhofs-Garten?
Finanzhofs-Garten, letztes
Mal. Wir hatten mal so ganz am Anfang von Instagram, hatten wir mal so einen Bot, das war wirklich vor zig Jahren. Das war so ein Bot von irgendwelchen Programmierern aus Brasilien. Das war so ein Follow-Unfollow-Bot. Ich glaube, das haben richtig viele Leute gemacht. Die gibt's auch heute noch, die bringen aber nichts. Also alle, die damit ihre Reichweite steigern wollen, vergisst's. Und im Endeffekt, das hat bei uns eigentlich ziemlich gut geklappt. Im Endeffekt hat der alle möglichen Leute gefollowt. Die sehen dann in ihrem Instagram, geil, der followt mir, macht coolen Content, ich follow dem auch. Und später hat dieser Bot dann wieder automatisch unfollowed.
Ja.
Und ich weiß, dass andere Finfluencer diese Bots noch benutzen, weil du musst dir eine Target-Audience geben, so ein Ding. Und eine Target-Audience für Finfluencer könnten halt zum Beispiel wir sein. Und ich habe das schon häufiger im Freundeskreis mitbekommen, zum Beispiel meine Nachbarin, die ist Musikerin, ne? Und hat mit Finanzen so absolut gar nichts am Hut. Und seit wir aber Nachbarn sind, auf Kaffee getroffen, was machst du so, bla bla bla, YouTube, okay, gut. Und jetzt ist sie voll drin, ne? Hat sich einen Trade Republic-Account eröffnet.
Sie ist sie richtig rein in den Abgrund.
Und mir dabei, ich habe gar nichts gemacht. Also sie hat einfach nur geguckt, aber wegen den Zinsen. Und hat mir dabei 20 SMS geschickt, ob das nicht Scam ist, dass das alles über Handy. Dann habe ich gesagt, nee, alles schon trustworthy. Zeig mir nur die URL, nicht, dass du gerade auf einer Fake unterwegs bist. Sagen
doch, alles Scam. Hier ist mein Scalable Affiliate Link. Das ist
genau. Nee, er hat so maximal verunsichert. Und warte mal, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Bot unfollow follow.
Genau. So, und dann hat die uns auf LinkedIn auf Instagram gefollowt und dann kommen super viele andere Finfluencer, die ihr automatisch followen. Und hat sie gesagt, die folgen mir jetzt alle und so weiter. Habe ich gesagt, ja, beobachte das mal, in einer gewissen Zeit ist es vorbei. Dann unfollowen die dir schon wieder. Genau. Also es gibt viele, die diese Technik noch nutzen, ja. Aber so Geheimnisse aus unserer dunklen Vergangenheit.
Das muss ich mal nachschauen, ob du mir irgendwann mal gefollowt und unfollowed bist.
Zählt, ist das Engagement. Also schaut euch das Engagement an. Die reine Followerzahl ist wurscht. Ja. Ihr macht damit nur euer Engagement kaputt. So. Geschichten aus dem Finanzhofsgarten over.
Sehr schön. Wollte ich noch was zu Co-Pilot fragen? Co-Pilot?
Was willst du?
Nee, ich glaube, es war's, oder? Ich wollte die 2 Milliarden raus. So, was haben wir noch auf der Liste?
Das ist uninteressant. Wir haben eben VSOP-Meeting gemacht, wo wir unseren Mitarbeitern nochmal auf das Thema VSOP erklärt haben. Warum?
Also die Mitarbeiter kriegen auch noch VSOP. Ich krieg leider mal so einen Hoodie von euch und die Mitarbeiter kriegen auch noch VSOP.
Sorry. Willst du VSOP?
Einen Hoodie will ich haben. Einen Hoodie wäre mal lieber.
Ich musste erklären, warum trotz steigendem Umsatz die Visa-Anteile runtergegangen sind. So, das musste jetzt mal rüberbringen.
Das hört sich nicht gut an. Ui, Thomas, darf ich kurz unterbrechen mit was Marktrelevanten?
Natürlich, wir wissen doch, es ist 14.30 Uhr. Was gibt es Wichtigeres als
Arbeitsmarktdaten. Ui, ja. Gott, das sieht katastrophal aus. Oh, scheiße. Es ist wirklich alles scheiße.
Ist so.
Ja, um kurz mal den Room zu setten, wie man so schön sagt. Mhm. Arbeitsmarktdaten sind gekommen. Wie viele Jobs sind angeblich letzten Monat, also im Januar, geschaffen worden in den USA? Der Konsensus, ich lese gerade hier noch aus einer E-Mail von heute Morgen, der Konsensus war 185.000 neue Jobs. Die Whisper-Number war 211.000 neue Jobs.
Also deutlich höher.
Ja, ein paar tausend Jobs mehr. Und tatsächlich waren es 353.000 neue Jobs.
Also es wurden mehr Jobs geschaffen, was scheiße ist.
Scheiße, totale Scheiße.
Die Zentralbank wird es kacke finden, weil das bedeutet, dass die Wirtschaft wieder anläuft. Was wiederum bedeutet, keine Zinssenkung. Der Aktienmarkt ist kacke, der Nasdaq ist gerade am Boden zerstört.
Fällt wie ein Stein.
Mindestens 0,4% down.
0,5%, Thomas.
0,5%. Verrückt.
Nasdaq fällt wie ein Stein. Aber weißt du, es ist nicht nur die neuen geschaffenen Jobs, die man übrigens jetzt vielleicht auch ein bisschen anzweifeln kann im Superwahljahr. Dass es jetzt tolle Jobs sind, ist irgendwie klar, dass das rauskommt. Die Arbeitslosenrate ist auf 3,7 gefallen von 3,8. Aber das Schlimmste von allen, Average Hourly Earnings, die Lohnzuwächse 0,6% im Monatsvergleich, erwartet wurden 0,3. Auf Jahresbasis sind es 4,5% gegen 4,1 erwartet. 4,5%, ja.
Das ist eine Frechheit, dass es den Leuten besser geht. Das geht mir nicht in den Kopf.
Mir auch nicht in den Kopf. Nee, aber das Problem ist tatsächlich, 4,5% Lohnzuwächse, ist das konsistent mit 2% Konsumentenpreisinflation?
Man weiß es nicht.
Sind wir
in der Lohnpreisspirale? Ist das jetzt das neue Schlagwort? Ist das neue Ultradiversifikation von 2024?
Nee, das glaube ich jetzt auch nicht, aber es passt nicht in die Narrative rein, die wir vielleicht her noch im Marktteil auch nochmal ganz kurz angucken. Und der Markt mag es gar nicht. Der Dollar, das ist kacke. Der Dollar wird auch stärker. Das finde ich kacke.
Ja. Warum? So gut für MSCI World.
Ja, aber ich würde gerne noch ein bisschen was im Dollar machen. Und ich hätte halt gehofft, dass ich das so bei 1,20 irgendwann machen kann und nicht bei 1,8.
Bei 1,20? Okay, ja. 1,8, ja. Genau, ja. Habe vor kurzem geguckt.
Du hast vor kurzem geguckt.
Nee, wirklich, vor 3, 4 Tagen oder so habe ich tatsächlich mal Euro-Dollar gegoogelt. Weil wir hatten in unserem Tool das Problem, dass an einer Stelle eine Microsoft-Aktie $300 wert war und in der anderen 370. Da habe ich gesagt, das ist bestimmt so ein Währungsproblem. Und da habe ich gesagt, kann kein Währungsproblem sein bei 1:1,08.
Das wären meine 1,20 ja schon fast gewesen.
Ja, genau. Gut, ansonsten Good News, Bundeshaushalt ist entschieden. Yippie, es gibt bald wieder Updates in unserem Brutto-Netto-Rechner. Kleine funny Anekdote, wir haben ja einen Brutto-Netto-Rechner und da werden die, habe ich das schon mal erzählt, da werden die Daten vom Bundesfinanzministerium gleich reingezogen, um hier verlässliche Dinger zu haben. Und wir kriegen richtig viele Tickets rein von Leuten, die sagen, ey, ich kann hier nicht meinen Brutto-Netto-Rechner auf 2024 stellen. Sage ich, ja, chill, Brudi. Weil Lindner ist noch nicht so weit. Auf der Website vom Bundesfinanzministerium steht auf unbestimmte, also bis der Bundeshaushalt entschieden ist, geben wir keine neuen Zahlen raus. Und der ist jetzt entschieden und das ist das Einzige, was mich interessiert, dass unser Brutto-Netto-Rechner bald die Funktion 2024 haben wird. Danke, Lindner.
Das heißt, es gibt wieder Steuersenkungen.
Gibt es das? Ich weiß nicht.
Ja, die gibt es ja eigentlich jedes Jahr. Das ist das, was die Leute mal, also da feiert sich dann immer der Finanzminister für, aber jedes Jahr passt du halt den Einkommensteuertarif an. Du machst den Freibetrag ein bisschen höher.
Der Grundfreibetrag ist, aber das ist schon passiert. Also Melanie meinte schon, bei uns verdienen alle mehr auf einmal.
Da war das vorher schon?
Ich weiß nicht, ob sie mehr verdienen, aber sie kriegen mehr. Ja, genau, seit Januar. Also jetzt der Lohnlauf, Januar war schon mehr scheinbar.
Ja, aber vielleicht gibt es sogar noch mehr.
Noch mehr?
Ja. Hier, nach dem 2022 Inflationsausgleichsgesetz ist eine bisher moderatere Steuersenkung für den Veranlagungszeitraum 24 vorgesehen. Offen bleibt, ob es noch zu einer stärkeren kommt. Es kann natürlich sein, dass das ein bisschen stärker angepasst worden ist jetzt. Müssen wir uns mal informieren. Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Ja, geil. Spannend, sage ich da nur.
Weniger Steuern ist immer gut. Also eigentlich ist mir scheißegal, aber wenn ich 5 Euro mehr in der Tasche habe, dann freue ich mich immer voll.
Und jetzt, wo wir doch bei der Republik hier sind, Christian Lindner hat eine Rede gehalten zur Lage der Nation. Johannes, wird das jetzt mal einspielen? Hier, hast du es dir schon angeschaut?
Nee, habe ich noch nicht
gerne mal. Ich kann es leider nicht hier rein sharen, aber du darfst gerne mal drauf gucken und dir dieses paar Sekunde lange Reel anschauen. Und Johannes schneidet es dann ganz kurz rein. Christian Lindner auf dem Weltwirtschaftsforum zur Lage der Nation in Deutschland.
Germany probably is a sick man. Germany is not the sick man. Germany is after a very successful period since 2012 and these years of crisis, Germany is a tired man after a short night, and the low growth expectations are probably a wake-up call. And now we have a good cup of coffee, which means structural reforms.
Das Geilste ist, wie der andere Typ ihn anschaut.
Tut auf.
Es ist jetzt schon gemein.
I become a Schnitzel.
Es ist jetzt schon ein bisschen gemein gegenüber dem armen Herrn Lindner.
Es ist definitiv gemein, aber es schlägt auch voll in die Kerbe diesen Podcast rein. Das schätzt Herrn Lindner sehr. Aber wir haben ja jetzt auch schon in der Vergangenheit unfreiwillig viel Werbung gemacht, von daher darf man hier auch mal ein bisschen schmunzeln. Was ich auf jeden Fall positiv finde, ist dein Optimismus. Deutschland ist kein alter Mann, nur ein etwas müder Mann nach einer durchpartierten Nacht. Genau so habe ich mich heute Morgen gefühlt, ungelogen. Von daher, ich fühle mich durch diesen Mann repräsentiert. Danke.
Also, ich weiß nicht, ob er das dann sieht im Podcast oder hört, wenn ich so gelacht habe. Wahrscheinlich, wenn Johannes das so nebenbei einspielt. Ich weiß, englische Aussprache ist schwer. Wenn ich das Wort Strength sagen muss, rotiere ich genauso rum. Dann finde ich es gesehen auch nicht gut, wenn man über den Chef von so einer 3%-Partei immer so gemeine Witze macht. Und fairerweise muss man sagen, er ist ja nicht der Einzige. Wenn du anderen Leuten zuhörst, dem Scholz weiß ich es ehrlich gesagt nicht, habe ich noch nicht richtig Englisch gehört, aber Frau Baerbock zum Beispiel hat auch mit manchen Ausdrücken dann immer Probleme. Ich will nicht wissen, wie es mir gehen würde, wenn ich dann in so einer Situation stehe. Er ist einmal in Davos, wahrscheinlich das letzte Mal auch.
Genau. Du bist jetzt gemein, nicht ich, weil ich das eingespielt habe.
Aber ich finde es ist sympathisch zu sehen, dass er da einfach sehr nah an der Bevölkerung dran ist. Wir wissen ja generell, die deutsche Bevölkerung hat es schwer mit dem Englischen. Was aber deine Landsleute auch haben, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen. Wobei Markus mich auf eine Rede von Macron im Deutschen Bundestag aufmerksam gemacht hat, wo er tadelloses Deutsch gesprochen hat, die komplette Rede auf Deutsch. Das wollte ich mir natürlich noch anschauen. Aber der Mann ist auch einfach perfekt, was soll man da sagen?
Ich hätte sogar gedacht, er macht es im fließenden Latein, hätte er auch sein können bei Macron.
Das wäre nicht verwunderlich. So, Markus, genug Gechatter. Wir haben die erste halbe Stunde Smalltalk durchgekriegt. Jetzt gibt es Ärger von der Community, wenn wir nicht umschwenken. Und deswegen lasse ich dir die Wahl. Möchtest du über sogenannte Hedgefonds reden, eine Art Hühnersuppe, oder Marktnews?
Ich würde vorschlagen, wir machen erst Marktnews und dann haben wir ja noch für den Hedgefunk vielleicht noch Zeit, je nachdem.
Okay, darf ich dir zu Hedgefunk noch eine kleine Anekdote sagen?
Ja, gerne.
Kennst du den Hedgefunk Henning?
Ja, selbstverständlich kenne ich den. Ich kenne ihn sogar in echt. Also
das ist spannend. Er ist nämlich, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, parallel zu Besuch in unserem Finanzhausbüro und ich verpasse seinen Besuch. Doch, ich muss nachher ganz, ganz zügig auf den Weg nach Zürich fürs Wochenende. Deswegen kann ich leider nicht mit ihm, aber Markus und Arno werden ihn dann haben die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Dann für alle, die es nicht wissen, das ist ein Meme-Kanal.
Mir hast du die Zeit gegeben, als ich bei dir damals war. Du hast mir sogar geholfen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Aber dann Grüße an den Hedge vor Henning. Nee, ich durfte, glaube ich, zweimal auf seinem YouTube-Kanal, den Instagram-Kanal hat er selber.
Henning. Nee, der YouTube-Kanal ist mit Funk und sein Insta ist er selbst.
Genau, das meine ich. Der andere ist mit Funk zusammen und da durfte ich zweimal als Experte für irgendwas auftreten. Ich weiß schon gar nicht mal was. Und da habe ich ihn natürlich dann in echt gesehen. Also den echten Henning, aber musste vorher ein NDA unterschreiben, dass ich nicht sage, wie er ausschaut.
Stand im NDA auch drin, dass du nicht sagen darfst, dass er nicht wirklich Henning heißt?
Darf ich auch nichts zu sagen, ja.
Okay, gut. Marktnews.
Marktnews. Die Woche war geil. Die Woche ist immer geil. Noch geil. Okay. Die hat angefangen mit was, das hatte irgendwie fast niemand auf dem Schirm, außer halt so richtig nerdige Finanzpublikationen, nämlich das sogenannte, oder die ganze Woche war das sogenannte Quarterly Refinancing und dann Projection Estimate, je nachdem, welches Event man sich genau anguckt. Aber im Wesentlichen hat quasi Frau Yellen, das Finanzministerium, hat gesagt, welche Anleihen sie über die nächste Zeit, insbesondere auch über die nächsten 3 Monate, emittieren wollen. Die sind dann teilweise dazu da, alte Schulden zu refinanzieren, teilweise sind sie dazu da, weil sie neue Schulden machen. Und das war letzten Oktober so mit der Grund, warum man diese Jahresendrallye gesehen hat. Die passte wirklich perfekt zusammen. Damals das Refinancing-Estimate war deutlich niedriger als gedacht, hat man, glaube ich, im Podcast auch drüber gesprochen. Es kamen sollten deutlich weniger Anleihen kommen, weniger Anleihen, höhere Preise der Anleihen, niedrigere Zinsen, Aktien, Moon. Und so war es diese Woche auch. Das Finanzministerium geht von 760 Milliarden an neuem Borrowing aus fürs erste Quartal. Und Bloomberg schreibt, dass das ursprünglich wurde mit 816 gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt von einer anderen Bank sogar eine Aussage über 900 gesehen. Bin mir aber nicht sicher, ob sich da vielleicht jemand verschrieben hat, weil das wäre schon irgendwie krass, weil die Abweichung so extrem groß wäre. Weniger neue Anleihen auf jeden Fall. Und das hat der Markt als positiv gesehen. Spannend, oder?
Okay. Ja, mega spannend. Und was hat er daraufhin gemacht? Ist er 0,4% hoch, sehr wahrscheinlich.
Auf Wochenbasis sind wir deutlich mehr ab, oder?
Deutlich, ich weiß es
deutlich. Nicht. Deutlich. Ja, ich muss ja erstmal hier die Google Finance aufmachen. Weil merk mir doch nicht, wie dir die Wochenperformance ist, zumindest nicht. Die letzten 5 Tage ist der S&P. Ah, okay, gut. Nee, sorry. Ja, wir vertan. 30 Basispunkte ab. Aber.
Also 0,3.
Ja, aber das kommt ja jetzt gleich noch. Das war ja, wir sind ja in der Woche noch nicht durch. Es wurde aber
der
jetzt
Arbeitsmarkt hat gerade 0,4 kaputt gemacht, ne?
Ja, der Arbeitsmarkt ist, glaube ich, hier. Ja, genau, der hat gerade 0,4 ungefähr auch im S&P kaputt gemacht.
Danke.
Während du trinkst, mache ich einfach weiter.
Mach mal.
Dann hatten wir am Dienstag, das muss ich jetzt ganz ans Ende scrollen, am Dienstag hatten wir 2 Megacaps, die berichtet haben. Nämlich auf der einen Seite winzig weich, die im Wesentlichen gut verlaufen sind.
Was also ist denn winzig weich?
Tiny Microsoft.
Microsoft. Ah, okay, Microsoft. Okay, alles klar, gut. Grüße an Mauerstraßenwetten.
Genau. Top und Bottomline Beat und vor allem auch das Cloud-Business einen höheren Umsatz als erwartet worden ist. Dagegen war scheiße Google Alphabet. Die sind zwar im Umsatz über den Erwartungen reingekommen, aber, jetzt gucke ich gerade in meiner Tabelle, wo haben wir's?
So gute YouTube Frage, Revenues.
Nee, ich finde es auch gerade nicht.
Google Service Revenues.
Schlecht. Hier, Advertising besser? Revenues, da haben wir es. Advertising Revenues. Advertising Revenues unter den Erwartungen.
Ah ja, leicht, ja, okay.
Und
300 Millionen, oder?
Ja, das ist relevant. Operating Income war auch unter den Erwartungen. Daraufhin ist der Stonk direkt mal, ich weiß gar nicht, wie viel er in der Nacht runter ist, ich glaube 7-8%.
Krass, also deutlich mehr an Market Cap verloren, was die underperformed haben, aber okay.
Ja, jetzt magst du natürlich sagen, das ist zu übertrieben, aber dann wart mal ab, was die anderen gestern gemacht haben. Da kannst du auch mit übertrieben dann theoretisch argumentieren, aber die andere Richtung.
Okay.
Das war auf jeden Fall der Dienstag. Und dann war der Markt schon so ein bisschen und dann sind wir in Mittwoch reingegangen. Im Mittwoch haben wir dann 2 witzige Dinge gesehen. Erstens explodieren gerade mal wieder ein paar Regionalbanken. Ich habe dir einen schönen Chart reingepostet von der New York Community Bank.
Ja, -44%.
Genau. Wegen
so einer Influencer-Bank.
Ist das eine Influencer-Bank, echt?
Nee, weiß ich nicht, aber Community Bank klingt so nach.
Ach so. Ja, oder einfach so eine Regionalbank. Nee. Im Wesentlichen hat es mit US-Geschäftsimmobilien zu tun und das hat dann direkt sich fortgesetzt nach Japan. Da ist diese, ich kann es halt aussprechen, Aozora Bank. Die hatte ich mir damals sogar mal für einen Einzelinvest angeguckt, als ich noch Einzelaktien gemacht habe. Die hat ihre Dividende zusammengestrichen und ist dementsprechend auch dann um 17% gefallen.
Was hat der amerikanische Immobilienmarkt damit zu tun? Waren die da auch investiert? Oder?
Die sind da anscheinend auch mit dabei, ja, genau.
Okay.
Und
erstaunlich, dass die Deutsche Bank nicht dabei war.
Die Deutsche Bank hat tatsächlich auch relativ viele US-Geschäftsimmobilien-Exposure. Wundert mich auch, dass die das so krass zerlegt hat. Aber vielleicht kommt es noch. Mhm. Vielleicht kommt es noch. Ich meine, es ist nicht so bankbedrohend oder so. Mhm. Aber es ist, glaube ich, irgendwie, wenn die 8 Milliarden oder so haben sie da, wenn ich mich nicht täusche. Naja, da erzähle ich auch gerade Bullshit. Naja, jedenfalls, das Spannende ist, Regionalbankenkrise. Plötzlich reden wir über Regionalbankenkrise. Und für den Markt ist es natürlich
Schlecht, weil Dominoeffekt. Ist es gut? Warum ist es gut? Warum?
Brrr.
Ach ja, natürlich. Ach, immer dieses um die Ecke denken. Na klar, wenn Banken pleite gehen, ist gut, weil mehr Money drucken und so weiter. Genauso wie weniger Arbeitslose schlecht ist. Verstehe. Genau. Immer umgekehrte Logik. Ja, sorry.
Nee, es war ja tatsächlich so. Letzten März, als die SVB da pleite gegangen ist, hat die Fed dann direkt das BTFP-Programm gestartet. Und Beide Pivot. So. Aber ja. So, ja. Und das soll eigentlich auslaufen im März. Die Regionalbanken haben aber jetzt schon ein Problem, dass sie eigentlich zu wenig Bankreserves haben. Mhm. Und jetzt wird es eigentlich der Gedanke dadurch noch mehr befeuert, wenn jetzt ein paar davon vielleicht wieder umkippen oder in Schwierigkeiten geraten, dann wird die Fed halt schon wieder irgendein Programm neu erfinden.
Aber die dürfen noch ihre Schrottanleihen zum Nominalwert an die Bank abgeben, die ganzen Kommunalbanken. Hat das nicht gereicht?
Das endet ja im März.
Ach so, okay.
Das endet im März.
Ja, aber hast du bis dahin deine Bilanz nicht leer gemacht? Oder enden heißt, die nehmen die zurück wieder in die Bilanz zum Nennwert, zum Marktwert?
Nur keine neuen Kredite werden dadurch vergeben. Okay. Theoretisch könntest du dich eigentlich vollladen damit. Theoretisch hast du auch immer noch das Discount-Window, zu dem du dir Geld leihen kannst. Aber das mag ja keiner, weil das so ein Stigma hat. Die Bank ist zum Discount-Window gegangen. Die hat Geldprobleme. Lass schnell alles abziehen da und zu einer anderen Bank gehen.
Ja, zu Recht.
Zu Recht.
Sonst wäre es ja zu einfach, Geld zu machen. Jedenfalls, wenn du Ramsch billig kaufen kannst und dann zum höheren Wert an die Zentralbank abgeben.
So Arbitrage-Möglichkeiten gibt es auf gar keinen Fall. Ja. Gibt es auf gar keinen Fall. Hatten wir vor 2 Podcasts drüber gesprochen, oder?
Kann sein. Kurzzeitgedächtnis, ich entschuldige
mich. Ja, es hat die Fed dann nämlich irgendwie 2 Tage später behoben und den Zins verändert, sodass diese Arbitrage-Möglichkeit nicht mehr existierte. Die haben wohl hier zugehört.
Ja. Hey, lass uns einmal bezahlen für die Beratung der Zentralbank.
Da kann man auch viel Geld verlangen. Das ist ja der Staat. Der Staat zahlt immer unsägliche.
Und dann will ich aber in die EZB-Gewerkschaft rein.
Das hat, glaube ich, letztes Mal unsere Diskussion bezüglich Gewerkschaft und was war das andere? Habe ich vergessen. Eine Gewerkschaft und Betriebsrat. Da ist die Gewerkschaft und Betriebsrat haben sie durcheinander gebracht. Kann mich nicht mehr erinnern.
Ach so, da gab es Kommentare, oder was?
Ja, da gab es Kommentare,
Verstehe.
Ganz gemeine. Nee, also Regionalbanken schwach, Markt denkt, dann kommt Money Printing, also wird positiv gesehen. Mhm. Kurzzeitig hat der Paul dann am Mittwochabend die Party irgendwie versaut, indem er gesagt hat, a March Rate Cut is not the base case. Aber im März kann man ja mal drüber sprechen, über die, wie es mit der Bilanz der Fed weitergeht. Also im Wesentlichen werden die mit dem Bilanzabbau aufhören. Und dann sind wir ja nur noch einen kleinen Schritt zum Bilanzaufbau, zum Money Printing. Hatte der Markt trotzdem irgendwie kurzzeitig als negativ gesehen, aber dann Gott sei Dank gestern kam dann Apple. Das war scheiße. Tim Apple war scheiße, war zwar Top- und Bottomline-Beat, aber China-Geschäft deutlich weniger Umsatz als erwartet, war nur 21 Milliarden, fast 24 Milliarden sind erwartet worden.
13% Mist.
Ja. Aktie daraufhin 3% im Minus, also ein BASF ungefähr. Im Positiven dafür Amazon, Top, Bottomline, Beat, eigentlich alles ganz gut. Aktie war danach auch schön im Plus, aber viel, viel krasser war Herr Zuckerberg.
Der ging ab.
Der ging ab wie Sau.
Das hat sogar ich mitgekriegt. Ja, das gab sogar als Notification auf mein Handy gestern Abend.
Doch. Geil. Also von alles, was diese Woche passiert ist, das gab es als Notification?
Ja, also es ist die Notification, die ich mir angeschaut habe, zufällig.
Meta 14% im Plus, ein Siemens. War übrigens bei Amazon genauso. Amazon war auch ein Siemens im Plus, aber prozentual war das dann ein bisschen weniger. Mhm. Und weißt du, was Meta macht ab nächstem Jahr?
50 aber diesem Milliarden Jahr, Share Buyback.
Richtig.
Wird es jetzt ein Value Stonk?
Eine Dividende, Thomas, die Dividende.
Mhm. Achso, genau. Ja, sorry. Also es gibt eine fette Dividende und ein 50 Milliarden Share Buyback.
Ja, Und die fette Dividende übersetzt sich auf 0,5% Dividendenrendite. Da kannst du es mal ausrechnen, wie viel Meta-Stonks du brauchst. Also Herr Zuckerberg.
Dividendenfüchse do not like. Was? Dividendenfüchse do not like.
Vermutlich erstmal nicht, aber Herr Zuckerberg wird 700 Millionen an Dividende kriegen dieses Jahr.
Mhm. Geht.
Das ist doch gut.
Ja, er baut sich doch auch gerade seinen eigenen Bunker und so, da braucht er das Geld vielleicht.
Genau. Und er wollte nicht eine eigene Farm irgendwo machen? War da nicht auch irgendwas?
Sehr wahrscheinlich.
So, ja.
Die Weltelite bereitet sich sowieso gerade auf den Weltuntergang vor. Das hört man in jedem zweiten Finanzpodcast.
Ist von Charles Schwab alles angestoßen.
Hm. Ja. Den Reptiloiden.
Den Reptiloiden. So, und das war's eigentlich. Jetzt bin ich schon durch die ganze Marktzeugs durch.
Ja, wunderbar. Es war marschiert. Ein bisschen zäh, aber also
zäh.
Das hat so ein bisschen die Begeisterung gefehlt. Also meckern auf ganz hohem
Vielleicht
Niveau.
Habe ich mich von dir anstecken lassen.
Nein, ich fand es tatsächlich sehr spannend. Neue Value Share, Value Stock, Microsoft, Meta kann man kaufen. Was ich ja vor allem sehr beeindruckend finde, ist ja mehr so diese Transformation von Mark Zuckerberg. So zum meist gehassten CEO, der Datenkrake, das Reptilion, was kein Mensch mag, hin zu eigentlich ganz cooler Typ. Also er hat ja ein paar nice Interviews gegeben und auf einmal, er wird mehr und mehr zum Sympathieträger. Also Tommy bei uns im Team, der hat schon seit 100 Jahren gefühlt Facebook-Aktien. Ich habe mich immer über ihn lustig gemacht. Habe gesagt, wie kannst du das unterstützen? Er so, ich finde das gut, ich find Facebook gut. Und mittlerweile kann man sich mit Facebook im Portfolio wieder sehen lassen. Und Tesla ist so, Weißt du, früher war immer so, wer kein Tesla im Portfolio hat, ist Opfer. Und so ändert sich das. Siehst du?
Facebook ist ja auch 300% ab seit dem Low im vorletzten Jahr.
Ja, das wirkt sich auf das Image des CEOs aus.
Und Herr Musk muss man noch sagen, hast du von Herrn Musk mitbekommen? Der hat jetzt ein 55-Milliarden-Problem.
Ein 55-Milliarden-Problem? Ich habe irgendwas am Rande gelesen, von wegen, dass er irgendwie underdelivered hat mit seinen Options und bla bla bla. Nee, was war das nochmal? Erklär mich auf.
Er hat vor ein paar Jahren sein Payout als bei Tesla geändert, in dem Sinne, dass er eigentlich nicht ganz, aber eine ähnliche Geschichte, was Wendelin Wiedeking damals mit Porsche gemacht hat. Dass sein ganzes Pay-Package hängt nur noch mit der Performance von Tesla zusammen. Mhm. Und damals haben sie irgendwie gesagt, krass, wenn er seine Performance-Ziele erreicht, dann könnte er irgendwie 60 Milliarden oder was verdienen. Wenn er die nicht erreicht, kriegt er irgendwie fast gar nichts. Mhm. Und er hat sie erreicht. Und er hat, glaube ich, 55 Milliarden waren es, an Payout dadurch bekommen. Und das hat aber dann irgendwie eine kleine Anlegergruppe gerichtlich angefechtet. Aha. Das sei excessive.
Das ist irgendwo auch, ja.
Ja, aber warum fechtest du es halt nicht vor fucking 5 Jahren an, sondern wartest erstmal, ob es schaffst oder nicht. Wenn das schafft, dann fechten wir es.
Ja, sonst
an.
Hätte das Gericht gesagt, warten wir erstmal.
Ja, jedenfalls hat so ein Richter in Delaware, wo Tesla incorporated ist, ich glaube Delaware, da gehen relativ viele Unternehmen hin, da sitzen auch viele Hedgefonds, das hat irgendwie steuerliche Gründe. So ein Richter in Delaware hat dann gesagt, ja stimmt, das ist falsch. Also es würde jetzt, es ist...
Naja, 50 Milliarden, also wie viele DAX-Konzerne haben wir in Deutschland, die 50 Milliarden wert sind? Also
ein paar, aber nicht so viele. Ich schaue ja jedes Mal nach, wenn ich gucken muss, wie viel Plus und Minus die Dinger gemacht haben.
Ja, eben. Und das ist Paycheck für einen Typen. Also schon krass. Aber ja, hast recht. Also das hätte man ein bisschen früher anmerken müssen, ja.
Und jetzt hat auf jeden Fall Elon dann gesagt, Delaware ist scheiße. Und er überlegt, ob er nach Texas gehen sollte mit der Firma. Und hat dann einen Twitter-Poll gemacht, ob er nach Texas gehen soll. Mhm. Und dann hat nach ein paar Stunden, obwohl der Poll noch läuft, der Gouverneur von Texas replied, dass er den Poll jetzt schließt und es sei entschieden, Tesla muss nach Texas kommen. Und jetzt will Elon tatsächlich nach
Texas. Sind die schon nach Texas umgezogen? Ich habe das Gefühl, dass der schon dort war.
Mit viel Produktion etc., aber das offizielle HQ anscheinend noch nicht. Die offizielle Incorporation war bisher wohl aus steuerlichen Gründen in Delaware. Und
warum
geht jetzt vielleicht
mit diesen Umfragen? Es ist doch scheißegal, was am Ende. Also ihm ist es doch egal, was dabei rauskommt, oder?
Ja, man weiß ja vorher, was rauskommt. Also es ist ja klar, dass die Leute dann sagen Texas.
Ja.
Also es ist.
Also 50 Milliarden ist so die Größenordnung von einer UniCredit, Hilton Worldwide, Volvo, Macquarie.
Jetzt bringst du die Australier auch noch ins Spiel hier.
Ford, ich habe ihn hier auf so einer All-Caps-Welt. Oh, MSCI, ich wusste gar nicht, dass sie in der Börse gelistet sind. MSCI ist 47 Milliarden wert gerade.
Ich sehe schon die Kommentare kommen.
Warum?
Das ist der Mr. ETF schlechthin.
Was mit dem? Warum?
Der weiß nicht, dass MSCI an der Börse gelistet ist.
Doch, das wusste ich, weil ich weiß auch, dass Dirk Müller es in seinem Portfolio hat. Das ist ja die große Ironie. Aber ich bin immer wieder überrascht. So eine ING, so eine komplette ING ist 47 Milliarden wert. Das kriegt er so als Bonus. Hier hast du eine ING. Ja. Da größte, ist es die größte? Sehr wahrscheinlich. Nee, ist es nicht. Die AMB AMRO ist die größte niederländische. Naja, anyways. Hier, Realty Income, die ganzen Dividendenfüchse, 45 Milliarden wert. Mhm. Weniger als der Tesla-Bonus.
Ja, du musst ja sehen, das ist über mehrere Jahre und er hat ja quasi, er hat ja auch das Risiko laufen können, dass er nichts bekommt. Also don't get me wrong, will ich jetzt nicht verteidigen. Ich finde es bloß lustig, dass so ein Richter das dann so im Nachhinein entscheidet. Und Wendelin Wiedeking hat das damals ja auch gemacht. Der hat ja mit Porsche, glaube ich, ausgehandelt, dass er 0,9% oder so vom, ich weiß gar nicht mehr was, vom Umsatz oder vom Gewinn bekommt. Und dann hat er ja in einem Jahr, wie viel hätte er da gekriegt? 150 Millionen oder so? Das eine Jahr, wo Porsche mehr Gewinn als Umsatz hatte wegen dem Trading.
Ja, genau. Und hat er gekriegt, weil du gesagt hast, hätte?
Ich glaube, er hat es auch bekommen, hat einen größeren Teil aber auch gespendet für irgendwas oder so. Aber
von den 150 Millionen hat er 2 gespendet. Nee, keine Ahnung, schlechte Rede.
Ich bin großer Fan von Wendelin Wiedeking, deswegen.
Ja, ich auch, ich fand den cool. Definitiv. Er hat fast wie heißt er nochmal hier, der große Warren Buffett Move gemacht. Einfach ein produzierendes Unternehmen in ein Finanzinstitut verwandelt. Ja. Warren Buffett hat es aus einem Textilunternehmen gemacht, er hätte es aus einem zweitrangigen Autobauer gemacht. Scherz beiseite, sonst kriegen wir hier Ärger mit unseren
Schulen. Ein Autobauer, der hier regionale Produkte herstellt, ja? Regionale Produkte.
Ja. Quasi Bioautos.
Bioautos, richtig. Genau, fast.
What the Finance?
Gut, Hedgefonds?
Willst du Hedgefonds oder willst du das andere, was du da noch hast?
Was ist denn das andere? Nö, ach, das ist so, das ist Puffermaterial. Hedgefonds. Wenn man im Februar drüber lästern.
Wir haben, die haben mich sogar angeschrieben gehabt, ob ich nicht mal für ein Gespräch bereitstünde. Ja, aber jetzt sagen wir nicht, wer.
Also es geht um eine Anlageklasse, die ich ganz interessant finde, weil echt produzierend und die Holger scheiße findet, weil
nicht feines Trading. Hedgefonds. Ganz klar Hedgefonds.
Und wo wir doch gerade beim Thema Hedgefonds sind. Wir haben hier einen Hedgefonds rausgefunden, wo der Manager, also was heißt rausgefunden, du investierst in einen Hedgefonds, dessen Name einfach unglaublich lang ist. Ich dachte, ETF-Namen wären schon lang, aber okay. Und dessen Hedgefondsmanager tatsächlich die Bank, in der er gearbeitet hat, falsch geschrieben hat. Aber das ist nur ein Detail. Es geht um den Copper Greek Partners North American Long Short Equity. Und bevor wir hier reingehen, bitte nicht abschalten, liebe Zuschauer. Wir haben nämlich letzte Woche unseren Stream gehabt, wo wir uns jede Menge von Holgers Nerdzeug angeguckt haben und einige haben in den Chat geschrieben, langweilig. Trotzdem waren 1500 Leute da. Von daher, so langweilig war es scheinbar nicht. Aber ja, bitte jetzt nicht abschalten. Worum geht's in diesem Hedgefonds, den man tatsächlich sogar in Europa kaufen kann, weil UCITS steht dran?
Genau. Also vielleicht vorweg. Krieg von dem Manager auch für den US-Fonds Sachen zugeschickt. Ich erzähle aber jetzt nur Dinge, die diesen UCITS-Fonds betreffen und die öffentlich einsehbar sind. Also es kann quasi jeder auf diese Website gehen und diese Daten, über die wir jetzt sprechen, kann jeder irgendwie angucken. Das ist mir bloß wichtig, nochmal zu sagen, wenn jemand mir was irgendwie im Vertrauen schickt oder was ich eigentlich gar nicht bekommen sollte und mir es trotzdem schickt, dann würde ich das niemals in irgendeinem Podcast breittreten. Irgend so einem Podcast.
Nee. Sehr schade, weil uns interessiert eigentlich nur das, was nicht gesagt werden soll. Aber okay, finden wir uns heute mal mit langweiligem Public Information ab.
Also was tatsächlich viele Hedgefonds machen, ist so eine Usage-Struktur auflegen, dass die in Deutschland und Europa gekauft werden kann. Mhm. Das hat einfach den Grund, dass die US-Fonds, teilweise auch die Cayman-Strukturen, die können nicht mal von jedem institutionellen Investor in Europa gekauft werden ohne weiteres. Eine Usage-Struktur kann das. Und der Vorteil ist dann, wenn sowas aufgesetzt wird, ist es natürlich noch ein kleiner Schritt, auch eine Retail-Klasse dazu zu machen, dass Privatanleger das Zeug auch kaufen können.
500 Mio sind da drin in der europäischen, also in der UCITS-Variante, ne?
Genau, insgesamt sind sie, glaube ich, insgesamt sind sie bei 1,6 Milliarden über die ganze Firma. Davon steckt eine Milliarde in Hedgefonds-Produkten und da ungefähr 50-50 in dem großen US-Fonds, den es quasi schon ganz lange gibt, seit 2008 oder so, und diesem UCITS-Fonds hier für die europäischen Investoren, den es seit 2018 gibt. Da hängen dann die 500 Millionen drin. Genau. Was soll man anfangen?
Vielleicht erstmal, was die Strategie von dem Ding? Vielleicht erstmal keine Anlageberatung und dann, was ist die Strategie von dem Teil? Also warum investierst du da rein? Das will ja jeder wissen. Warum macht der Holger das?
Die Strategie ist eine Long-Short-Strategie, nämlich auf vor allem US- oder nordamerikanische Small- und Mid-Caps. Also die suchen sich quasi ein Basket raus von Unternehmen, die sie sagen, die finden sie besonders cool. Da glauben wir, dass die besser performen als der andere Basket von Unternehmen, die finden wir scheiße, die sind wir short. Und die Performance von diesem Fonds ist dann im Wesentlichen quasi der Unterschied in den Performances dieser beiden Baskets. Und das gibt's, dass du kannst es so bauen, dass der Long Basket größer ist, dass du quasi auch direktionales Marktexposure drin hast. Mhm. Oder du machst es wie die. Die fahren ein sogenanntes relativ niedriges Net Exposure. Das bedeutet, Net Exposure ist quasi das Volumen von den Aktien, die sie long sind, minus das Volumen von den Aktien, die sie short sind. Und das ist meistens so bei denen entweder leicht negativ oder ganz leicht positiv, aber irgendwo grad so
bei in die 6,4 Prozent im Dezember.
Genau, steht so in dem im Factsheet drin. 6,4% Net Short, also minus 6,4 sind sie eigentlich in ihrem Long Exposure oder Net Exposure. Sind quasi ein bisschen mehr Short, als dass sie long sind. Und der Vorteil, den du hast, wenn das ungefähr bei Null ist, das hat man, glaube ich, auch schon oft in dem Podcast gesagt, dass du dann Cash rumliegen hast. Also wenn die $100 kriegen, kaufen sie für $100 Aktien, shorten für $100 Aktien, haben immer noch $100 rumliegen, was dann Gott sei Dank zu ungefähr 5% im Moment verzinst wird. Dementsprechend ist quasi die Performance von dem Fonds der risikoneutrale Zins plus das Manager-Alpha, das sie generieren, indem sie halt quasi diese Baskets so wählen, dass die im Long besser performen als die im Short.
Insgesamt Year-to-Date-Rendite, also Ende des Jahres, ist ja ganz gut, dass wir das Factsheet Dezember haben, 8,9% plus gemacht im letzten Jahr.
Genau. Das war jetzt eigentlich kein so gutes Jahr, weil du kannst ja sagen, 5% davon waren ja schon der risikoneutrale Zins. Und das Alpha sozusagen waren dann nur 4%. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, letztes Jahr war halt generell kein mega gutes Jahr für Hedgefonds, weil wenn der Markt halt nur steigt, dann ist es halt scheiße. Du brauchst, am liebsten willst du
Roller haben. Aus Bewegung, so wie 22. Da haben sie 32% gemacht.
Genau. Und da war es natürlich richtig gut mit möglichst viel Bewegung drin, mit krassen Unterschieden in den Performances. Gut, die hattest du letztes Jahr auch, aber trotzdem ist eigentlich alles so relativ langweilig gewesen. Muss dazu sagen, der UCITS-Fonds performt deutlich schlechter als der Fonds in den USA. Ich glaube, in den USA waren sie mehr ab.
In den USA waren sie mehr ab? Warum?
Ja.
FX?
Nee. Nee, das ist ja hier auch die Dollar-Share-Klasse. Und das hat wahrscheinlich teilweise mit den Kosten vom Short zu tun. Ich glaube, in der Usage-Struktur bildest du Shorts oftmals über Swaps ab, was dann ein bisschen teurer ist. Noch ein paar andere Dinge.
Okay. Sogar eine Performance-Fee, ganz schön saftig. 20% Performance-Fee. Highest Watermark-Prinzip sehr wahrscheinlich, ne?
Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht auswendig. Müsste mal nachgucken, aber mit Sicherheit.
Aber Kosten ist ja nicht so dein Ding, das ist scheißegal.
Kosten ist nicht mein Ding, ich schaue immer auf Net-Performance. Die 9%, die wir gerade gesagt haben, sind schon Nachkosten.
Die 8,9 bitte.
8,9.
Okay, ja, geiles Ding. Was ich interessant fand, ist der Bericht, wie sie es geschrieben haben. Sie schreiben immer von Situations. The largest short winner, a retail situation, also quasi ein Retail-Unternehmen, weiß nicht, warum sie Situation schreiben, added 10 Basis Points to Performance last month. Dann ein interessantes Ding, Longware solidly profitable on the month, led by a sum of the parts story. Wo ich mir dachte, was ist eine sum of the parts story? Also ich kenne sum of the parts als Bewertungsmodell. So ein Konzern, der 20 verschiedene Sparten hat, da bewertest du jede einzelne Sparte und summierst die auf. Und dann haben die dann auf einen so einen Konzern gesetzt, der, wo die Summe höher ist als der Aktienkurs, und dann haben sie gesagt, yo, long. Genau. Ist das die Short of the Part Story?
die sind komplett fundamental unterwegs. Mhm. Und bei den Longs, wie du gerade gesagt hast, gucken sie sich halt Bewertungen zum Beispiel an. Mhm. Wo sie aber auch, was sie auch ganz oft anschauen, sind so fast schon event-driven Geschichten. Und das wird wahrscheinlich dieser Short gewesen sein. Situation, also da irgendwie ganz spezielle Situation bei dieser Firma, wo ein Katalyst irgendwie ansteht oder über kurze Zeit kommen dürfte. Die Shorts geben sie aber generell nicht offen bekannt. Das machen viele Hedgefonds mittlerweile.
Wollte ich sagen, ja, ist schade, dass sie hier nur Retail schreiben und nicht welcher Retail. Warum machen sie das so?
Du willst, glaube ich, mittlerweile, also einem Short Squeeze einfach vorbauen, wenn du halt einfach weißt, wir kennen alle GameStop. Genau. Also Shorts, die Longs gibt man eigentlich gerne bekannt und wie gesagt, ich habe von denen mehr Dokumente, als ich jetzt hier bekannt geben würde und da stehen auch die Longs drin und sie begründen auch mit schön oftmals immer so ein Beispiel-Trade, warum sie das jetzt Long sind, geht dann über mehrere Seiten, aber die bei den Shorts ist man immer vorsichtiger geworden über die letzte Zeit, würde ich sagen.
Okay, verstehe. Dann Debt Restructuring leading to Equity Opportunity and a Turnaround led by a new leader. Okay, also Debt Restructuring, irgendjemand völlig überschuldet, wurde restrukturiert. Wunderbar. Investment Banks Love District. Schön, ja, das ist interessant. Es liest sich sehr geheimnisvoll. Ja, aber schade, dass man nicht so viel dabei lernen kann. Nicht wie Katrin Holz, dass sie genau sagt, was sie macht. Oder Frank Thiel.
Das ist und schade. Das auch wirklich sehr, sehr gut begründen. Sehr gut nachvollziehbar begründen.
Ja, aber besser, als wenn du eh nicht weißt. Wenn du einfach nur eine gute Situation hattest.
Ja, das ist richtig. Okay. Wobei man jetzt sagen muss, das ist das hier. Machen viele Hedgefonds über diese Plattform da zum Beispiel zu gehen. Montlake nennt sich die. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht.
Kenn ich, ja.
Da kannst du auf die Seite gehen, dann kannst du dir mehrere Fonds, nicht nur reine Hedgefonds, auch andere Fonds angucken und dann diese Factsheets öffnen. Das ist das, was wir jetzt da gerade aufgemacht haben. Das ist quasi offen zugänglich. Das ist kein Geheimnis oder dergleichen. Und bei diesen ganz öffentlichen Dokumenten passt man halt wahrscheinlich ein bisschen mehr auf. Du willst ja nicht deine Strategien da in Anführungszeichen komplett offenlegen, dass sie jeder sehen kann.
Ja. Transparenz nicht so gut.
Transparenz ist immer scheiße, ja.
Wobei ich an der Stelle nochmal anmerken muss, wir behalten im Hinterkopf, 1,6 Milliarden Dollar ist natürlich weniger als fast 2 Milliarden Euro. An der Stelle einfach mal so Größenverhältnis. Wir reden hier wirklich von einem sehr, sehr kleinen Fisch. Ja.
Wobei man sagen muss, dass ja in dem Bereich Portfolio-Tracking, ihr seid ja jetzt am Wachsen, deswegen darf ich das ja sagen, aber ist ja immer noch relativ klein wahrscheinlich, das, was ihr da seid. Also alles unter 10 Milliarden ist vermutlich sehr, sehr klein. Ja.
Ich finde es so geil, also weil Martin hatte auch erwähnt und hat gesagt, so, wie viel Asset Under Management haben wir denn? Habe ich gesagt, so, ich kann diesen Begriff nicht mehr hören, weil irgendwie irgendjemand sammelt Kohle ein, schmeißt das dann in irgendeinen Fonds rein, der das dann wieder in einen Fonds reinschmeißt und einen anderen Fonds und auf einmal ist die Kette fünf Glieder lang und jeder berichtet über denselben Euro als seine Asset Under Management. Deswegen haben wir gesagt, wir verabschieden uns von dieser Bullshit-Metrik, zumal wir ja nichts managen. Deswegen habe ich gesagt, wir haben eine neue Metrik, die heißt jetzt Asset Under Tracking. So.
Ich finde das gut. Ich finde das gut. So eigene Metriken zu schaffen, die dann gut ausschauen, das machen ja auch viele Konzerne. Also.
Ja.
Adjusted EBITDA.
Genau. Also, before Copilot Adjusted EBITDA sieht bei uns 1A aus. Kann ich dir sagen.
Glaube ich dir. Aber weißt du, was das Wichtigste noch an diesem Copper Creek Fonds ist?
Nein, erzähl es mir.
Die Usage-Variante ist an meinem Geburtstag aufgelegt worden. Und dann dachte ich mir,
am
12. November. Genau,
da
kann ja jetzt nichts mehr falsch laufen.
Habe ich dir gratuliert am 12. November?
Weiß ich nicht, müssen wir im Podcast
machen. Wenn nicht, ich muss mir das in meinen Kalender tragen. Ich bin ja ganz, es gibt ja so Leute, die nehmen dir das richtig übel, wenn du nicht zum Geburtstag gratulierst. Und ich gehöre zu denen, die systematisch nicht zum Geburtstag gratulieren, weil ich es voll vergesse. Ja. Also mir ist es auch egal, wenn mir jemand zum Geburtstag nicht gratuliert. Same. Alles fein. Aber ja, 12. Same. Das war ein Sonntag, das heißt, ich habe es safe verpasst.
Ja, vielleicht hat man es mal vorher irgendwie im Podcast mal angesprochen. Vielleicht habe ich erwähnt oder so, ich weiß es nicht. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann du Geburtstag hast. Und ich schreibe mal, ich weiß es bei meinen Freunden teilweise auch nicht. Ich kenne einen, den habe ich mal wieder angerufen, dann du.
Bei dir weiß ich nicht und bei meinen Freunden auch nicht. Ich zähle offiziell zu den Feinden,
alles klar. Message received. Nee, aber das führt schon zu Gesprächen wie du, Daniel, habe ich dir eigentlich dieses Jahr zum Geburtstag gratuliert. Du, keine Ahnung, wird schon passen. Ja, wird schon passen. Let's go. Also,
Geburtstag Holger, 12. November, ist eingetragen.
Repeat. In den Finanzflusskalender.
Annually on 12. Ja, yeah, in den Finanzflusskalender. Soll ich Markus mit einladen? Komm. Ja. Markus Schmidt-Ott. Hi.
Ich Zack, weiß auch,
ist mit wann drin.
Du Geburtstag hast.
9.9.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast irgendwann vor meiner Schwester.
Siehst du? Das
direkt reinschreiben.
Da gibt es so leichte Eselsbrücken.
So, ich schreibe das jetzt rein. 9.9. Das ist dieses Jahr ein Montag.
Montag? Ah, shit. Kann ich wieder keine Party machen. Fällt schon seit 31 Jahren platt. 35 Jahren. Nee, meinen 18. habe ich groß gefeiert.
Das ja, freut schön. Mich. Das ist gut zu hören.
Also, keine Anlageempfehlung. Hedgefonds, interessant. Isen findet ihr in den Kommentaren. Nein, Spaß.
bitte nutzt unseren Link. Geht an uns.
Bitte benutzt den Link. Und ja, wenn ihr über unseren Link geht, zahlt ihr zwar 25% Performance-Fee, aber hey.
Aber Vorsicht, Thomas, es kann sein, dass du ihn gar nicht mal kaufen kannst.
Nee, warum?
Die haben nämlich Ende letzten Jahres ihren Hauptfonds geschlossen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Justizfonds um sich geht. Ein paar Leute haben mir die letzten Tage geschrieben, dass Orders noch durchgegangen sind, aber ich glaube, den machen sie auch zu demnächst.
Vielleicht sind die nackt. Vielleicht buchen die Broker dir das unabgesichert rein.
Würde ich tatsächlich nicht ausschließen, dass manche Broker gibt, die sowas machen. Ich hoffe aber nicht. Ich bin da gerade am Testen.
Sehr gut. Ja, wir haben ja letztes Jahr verschiedenste Vergleiche gemacht. Vielleicht interessiert sich, also hättest du Interesse, bei uns einen Hedgefonds-Depot-Vergleich zu machen? Wenn du das eh schon alles durchtestest und sagst, das Depot ist gut für Hedgefonds-Handeln,
der Ach so. Ist nicht. Ja, das immer gerne natürlich. Sehr Finanzfluss gut. Goes Hedgefonds.
Ja. Unter deinem beschützenden Dachmantel. Holger, ich danke dir. War eine großartige Folge. Ich hoffe, in die Zuhörerschaft, wir haben nicht so viel gelabert am Anfang, aber es waren ja wichtige Themen. Politik ist auch wichtig, manchmal. Es gab viel Stimmt. Markt. Und ja, dann setzen wir uns jetzt mal zusammen und überlegen uns einen Titel. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch. Bis dann.
Auf Ciao. Wiedersehen.